Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist Eva und ich hoste die heutige Folge, in der es um ein sehr spannendes Thema geht. Und zwar ist ja die Art und Weise, wie wir unseren Körper verstehen, wie wir ihn pflegen, wirklich die Grundlage für unsere Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit. Und genau darum geht es beim Biohacking, um den bewussten Umgang mit dem eigenen Körper, um ihn zu unterstützen und zu optimieren. Und dafür habe ich heute eine ganz tolle Person im Interview, nämlich Dr. Simone Koch. Sie ist Ärztin, sie ist Autorin und eine absolute Expertin für Biohacking. Sie kennt also die Chancen und auch die Grenzen dieses Trends wirklich sehr gut. Da reden wir heute auch drüber. Ursprünglich kommt sie aus der Gynäkologie und Geburtshilfe, dann ist sie in die Ernährungsmedizin gegangen und hat aber auch persönliche Erfahrungen mit Autoimmunerkrankung gemacht und dadurch ihr tiefes Expertinnenwissen in diesem Bereich entwickelt. Sie ist außerdem Autorin von 5 Büchern. Oh mein Gott, krass. Ich habe ja gerade mal eins veröffentlicht und das war die schon intensiv. Und sie ist eine ganz gefragte Rednerin auf Kongressen. Wir wollen heute gemeinsam Mythen aufklären, aber auch einfache und effektive Biohacks vorstellen und zeigen, wie du auch ohne teure Geräte, wie man das vielleicht manchmal so mit Biohacking verbindet, etwas für deine mentale und körperliche Gesundheit tun kannst. Wir werden besprechen, wie Biohacking Stress abbauen kann, wie Biohacking Schlaf verbessern kann und das Immunsystem stärken kann und warum das Ganze sogar viel mehr mit Achtsamkeit zu tun hat, als viele vielleicht so denken. Herzlich willkommen, Simone. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wenn jetzt vielleicht einige Personen im Publikum sitzen und zuhören, die noch nie etwas von Biohacking gehört haben, wie würdest du Biohacking einer Person erklären, die noch nie davon gehört hat?
Biohacking kommt halt als Idee, also Bio ist halt Biologie, unsere Biologie beschreibt den Körper und Hacks sind halt Dinge, mit denen man Abkürzungen gehen kann. Und das ist im Prinzip die Idee des Biohackings, wie kann ich durch irgendwelche Techniken, gegebenenfalls tatsächlich auch Geräte oder Übungen, eventuell Nahrungsergänzungsmittel, Abkürzungen nehmen und zu optimaler Gesundheit, optimaler Leistungsfähigkeit und optimalem Wohlbefinden zu kommen. Das ist die Idee beim Biohacking, woraus dieser Begriff entstanden ist. Der Begriff ist vielfach, ich glaube, da kommen wir auch zum Teil ein bisschen dazu, negativ besetzt durch bestimmte, ich sag mal, Unterbewegungen im Biohacking. Viele, die sich selber in dieser Bubble sehen, mögen den Begriff nicht. Aber das ist halt so ein bisschen, ich habe ganz gerne She-Hulk geguckt und da kriegt sie auch diesen Namen She-Hulk und sie ist ja eigentlich Anwältin und super schlau und keine Ahnung und dann klaut jemand anders ihren Namen und dann verteidigt sie diesen Namen vor Gericht und dann sagen alle, ja, wieso sie jetzt den Namen verteidigt, sie wollte den noch gar nicht haben, sie hat doch gesagt, der gefällt ihr nicht und dann sagt sie, ja, aber jetzt verbindet den eben jeder mit ihr und so ähnlich ist das auch beim Biohacking, der ist einfach hängen geblieben und damit die Leute halt auch wissen, worum es geht, muss man jetzt da wohl mehr oder weniger mit klarkommen.
Okay. Und was unterscheidet Biohacking jetzt mal von so ganz klassischen Gesundheits- oder Fitnessanwendungen?
Ich würde sagen, eben diese Idee der Abkürzung. Also, dass man versucht, was zu wählen, was den Weg beschleunigt. Also, dass man guckt, was ist der minimalste Aufwand, den ich machen kann, um den maximalsten Effekt zu erzielen. Und das ist, glaube ich, so der wesentliche Unterschied. Wobei das Ganze sehr verschwimmt. Also, inzwischen gibt es ja auch die Longevity-Bubble, die vielfältig einfach identisch ist mit dem, was vorher als Biohacking bezeichnet wurde. Und auch viel aus dem Fitnessbereich und auch Mindfulness und Persönlichkeitsentwicklung fließt da alles mit rein und gibt es starke Überschneidungen.
Also ist zum Beispiel auch dieses wirklich in kurzer Zeit möglichst viel sozusagen zu erreichen, eins der positiven Effekte. Gibt es auch noch weitere positive Effekte, die sich BiohackerInnen da erhoffen?
Ja, einmal das, dann war schon immer bei den, also wie gesagt, jetzt gibt's ja neu als Trendbegriff Longevity. Bei den Biohackern war es aber schon immer einer der Punkte, so alt wie möglich werden mit der bestmöglichsten Gesundheit. Das war schon immer da ein Ziel und viele der sehr bekannten Biohacker haben halt auch ja am Anfang propagandiert, sie wollen 120 werden. und das halt bei bestmöglichstem Gesundheitszustand. Also das spielt hier eine ganz, ganz große Rolle und auch Verhinderung, also das gehört jetzt dazu zum Gesundbleiben, Verhinderung von Krankheitszuständen und ja, optimale Performance, wobei das vielfach sich so ein bisschen gewandelt hat, dadurch, dass die ganze Bewegung, würde ich sagen, bodenständiger geworden ist, ist es vielfach gar nicht mehr unbedingt eine optimale Performance, sondern eher quasi überhaupt Performance, weil Energiemangel, sich energielos fühlen, ist eine der ganz großen Epidemien unserer Zeit. Also die meisten tun sich schwer, morgens aufzustehen, schleppen sich irgendwie durch den Tag, haben nur noch wenig Freude insgesamt in dem, was sie so tun. Und eins der Ziele beim Biohacking ist, wirklich in volle Energie zu kommen und einfach wieder die volle Freude am und im Leben empfinden zu können.
Ich mache mal kurz einen Speed-Faktencheck mit dir. Ich sage dir einfach mal ein paar Thesen und du sagst mir eine kurze Antwort dazu. Mhm. Biohacking ist extrem und beinhaltet riskante oder eben extreme Maßnahmen.
Sehen manche so. Also es gibt diese Biohacker,
ja,
die alles in absolute Extreme machen und da auch vieles machen, wo ich sagen würde, nicht gesund. Ist aber nicht das generelle Bewegung. Generell geht es darum, seinen Körper kennenzulernen und eben das Optimum für seinen Körper erreichen zu können. Und gerade vor allen Dingen im moderaten Bereich.
Biohacking liefert sofortige Ergebnisse.
Nein, leider nicht.
wie
fast alles liefert es langfristige Ergebnisse, zum Teil sehr langfristige Ergebnisse. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen 120 werden. Da werden zum Teil ja auch aktuell ja Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente zum Teil sogar langfristig eingenommen, für die es noch keinen Nachweis gibt, ob das beim Menschen überhaupt wirklich irgendeine Relevanz hat. Und ob die tatsächlich lebensverlängernd wirken, das wissen wir in 40 Jahren oder 50.
Okay,
oder
so. Muss man noch ein bisschen geduldig sein.
Genau.
Okay. BiohackerInnen verwenden teure Geräte und Technologien.
Manchmal, aber ich würde sagen, die Basis des Biohacking sind ganz simple Sachen wie Licht, Schlaf, Ernährung, Bewegung, ja, die gar nichts kosten.
Vieles kostenlos, genau. Ja, was wäre so ein teures Gerät zum Beispiel?
Eine hyperbare Sauerstoffkammer zum Beispiel wäre so ein teures Gerät.
Okay.
Also das.
Okay. Biohacking bedeutet Leistungssteigerung.
Ja, also ich würde sagen, das habe ich ja eben schon gesagt, für viele schon. Andererseits ist Biohacking für viele auch eher ein überhaupt in Leistung kommen und sich wohlfühlen. Also gar nicht unbedingt. Also viele nehmen das so mit an, es sei halt totale Selbstoptimierung. Und es ist ja auch das, was ganz viel auch von den Medien aufgenommen wurde als ganz, ganz negativ. Und ich glaube, darum geht es, weiß nicht, 90% der Biohacker nicht. Also es geht nicht darum, sich auf Teufel komm raus bis zum absoluten Optimum zu verbessern. Und höher, schneller, weiter und immer noch besser und keine Ahnung. Es gibt diese Unterbewegung in der Biohacking-Szene, aber ich glaube, die meisten wollen sich einfach nur wohlfühlen. Und für viele, die damit angefangen haben und da auch mit reingekommen sind, sind Leute, die halt auch Erkrankungen haben und sich in ihrem Körper und in ihrer Psyche auch nicht mehr wohlgefühlt haben oder nicht wohlfühlen und sich Techniken erhoffen, um das zu verbessern.
Naja, und ich finde auch immer so, dieses höher, schneller, weiter verläuft ja auch nicht linear bei Menschen. Ne? Also es ist ja nicht immer gleich mehr, weil irgendwann hat das ja eine natürliche Grenze. Also selbst wenn wir versuchen, ein Optimum rauszuholen. Du hast eben gerade schon das Stichwort Selbstoptimierung genannt. Was ist denn da eigentlich so der schmale Grat, woran man vielleicht noch erkennen könnte, hey, bin ich jetzt gerade dabei, wirklich so ein Biohacking zu machen, was mein Leben, meine Energie verbessert? Oder bin ich da schon so sehr in der Selbstoptimierung, dass es mir eigentlich auch vielleicht psychisch nicht mehr so gut tut?
Ja, ich glaube, wenn es nur noch um die Zahlen an sich geht, also wenn man zum Beispiel nur spazieren geht, weil man seine 10.000, 15.000, wie auch immer, Schritte haben will und am Spiel zu spazieren selber gar keinen Spaß mehr hat, wenn man nur jeden Tag seine 30, 40 Seiten liest, weil man dann in seinen Tracker oder in seiner Gruppe sagen kann, ich habe es heute gemacht und nicht, weil man irgendwie wirklich was daraus zieht. Und vor allen Dingen, wenn man es nicht macht, wenn man dann dabei Stress empfindet, also wenn man mal was weglässt, weil man denkt, ach, heute habe ich ja keine Lust zu und dann ein schlechtes Gewissen hat und sich total schlecht dabei fühlt, das ist oft schon ein Zeichen dafür, dass das Verhalten in keine gute Richtung geht und dass es einem eben mehr Stress verursacht, als dass es Stress aus der Rechnung rausnimmt.
Und eine weitere letzte These, viel hilft viel, das haben wir ja gerade besonders vor allen Dingen bei so Nahrungsergänzungsmitteln. Wie ist denn deine Haltung dazu?
Nahezu alles folgt einer U-Kurve. Das heißt, wir haben einen Bereich, in dem es super hilft und sehr, sehr gut ist. Und dann gibt es so eine Plateauphase. Also im zu geringen Bereich bringt es gar nichts. Dann gibt es eine Plateauphase, wo es gut ist. Und dann sinkt dann der Effekt auch wieder massiv ab. Und dann kann es halt auch sehr schädigend wirken. Und insofern ist viel hilft viel falsch. Also gerade auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt eine ganze Reihe Stoffe, die toxisch wirken, wenn man zu viel davon nimmt. Und deswegen macht es Sinn, dass man guckt, was fehlt mir denn überhaupt? Also blindes Substituieren von quasi allem ist insgesamt wenig fruchtbar, weil dann weiß ich ja gar nicht, ob ich das überhaupt brauche oder ob es für mich halt eher kontraproduktiv ist.
Ja, und da ist es wahrscheinlich auch immer gut, sich nochmal medizinisch auch beraten zu lassen, nicht ganz so im Blindflug zu gehen. Okay, und du hattest eben gerade schon gesagt, dass es ganz viele auch so Unterbewegungen in der Biohacking-Szene gibt. Gibt es denn irgendeine bestimmte Philosophie, irgendeine Richtung, die so eine Art Leitlinie ist für euch in der Szene?
Ich würde sagen, nein. Also weil es ist nichts, wo es irgendwie einen Führer, Guru, irgendwie sowas gibt, Gott sei Dank, muss ich sagen, sondern es gibt eben ganz viele Menschen, von denen man sich inspirieren lassen kann und ganz viele Richtungen. Es gibt halt eben eher die Tech-Biohacker, also die ganz viel mit irgendwelchen Geräten ausprobieren und da was machen. Dann gibt es halt auch schon das Biohacking in der Bereich, wo es um DNA-Veränderungen geht, um Stammzelltherapien, also so in einem ganz, ganz hoch biotechnologischen Bereich und auch sehr teuren Bereich. Und dann gibt es aber eben so das Lifestyle-Biohacking und ich würde sagen, das ist die größte Bewegung, wo es vor allen Dingen darum geht, achtsam und sinnvoll mit sich und dem eigenen Körper umzugehen und wie mein einer Kollege sagt, so wenig Dummheiten wie möglich zu machen.
Und schöner Leitspruch fürs Leben auf jeden Fall.
Genau. Und ja, und wenn man sich halt da, also da gibt es natürlich ein paar Leute, also von mir gibt es halt meine Bücher, also hier vor allen Dingen das Anti-Entzündungsprogramm, wo es halt darum geht, dann gibt es halt ein paar Bücher, die heißen einfach nur Biohacking, zum Beispiel von Max, und wo man halt so ein bisschen eine Idee bekommen kann, die so aus dem Lifestyle-Biohacking kommen und sich inspirieren lassen kann. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt so eine Leitperson oder ein Leitbuch oder irgendwie sowas in der Richtung gibt.
Es geht vor allen Dingen um einen achtsamen Umgang mit sich, seinem Körper, seiner Psyche, dem Leben. Wie stehen denn Achtsamkeit und Biohacking so zueinander? Gerade natürlich für Seven Mind im Podcast ist es besonders spannend. Wie kann das eine zum anderen beitragen?
Das Problem ist ja, dass wir in einer Welt leben, die eigentlich für uns, also einerseits leben wir natürlich in der bestmöglichsten Welt aller Zeiten. Also selbst wenn wir beide uns jetzt entscheiden könnten, wollen wir jetzt unser Leben heute weiterleben oder wollen wir, weiß nicht, die Königin von Frankreich vor irgendwie 500 Jahren sein, wäre es sehr ratsam, man bleibt hier, genau. Weil der reichste und einflussreichste Mensch vor 500 Jahren hatte kein so gutes Leben wie ein durchschnittlicher Mensch in Deutschland in der heutigen Zeit. Andererseits ist es aber so, dass wir gerade dadurch einen massiven Überfluss an allem Möglichen ausgesetzt sind und eben auch, also der Preis dafür ist, dass wir sehr viel Giftstoffe in der Umwelt haben, sehr viel künstlichen Dingen ausgesetzt sind, für die unser Körper nie gemacht war und einfach auch einem ständigen Überfluss an Nahrung ausgesetzt sind und auch vor allen Dingen an Nahrung, die nicht unbedingt für den menschlichen Körper geeignet ist. Und hier spielt Achtsamkeit halt eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, also das gilt nicht für jeden und je nach genetischer Grundausstattung muss man mehr oder weniger restriktiv auch mit sich sein. Aber das hat auch aus meiner Sicht was mit Achtsamkeit zu tun, zu erkennen, dass ich schwer in der Lage bin, ja, auf meinen Körper zu hören und bestimmten Versuchungen zu widerstehen und andererseits aber auch zu lernen, hinzuspüren, was tut mir denn wirklich gut? Also was möchte ich jetzt wirklich? Möchte ich dies und das tun? Und das ist auch mit diesen Extremen, so extreme Sachen ziehen bestimmte Menschengruppen an. Aus meiner Sicht hat das aber wirklich mit auch Leistungsoptimierung, Selbstoptimierung eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil dann wird man vielleicht schneller und leistungsfähiger und so weiter, aber mit einem Preis, weil am Ende ist immer alles, was uns massiv stresst. Und wenn ich über meine eigenen Grenzen zu weit hinausgehe, dann stresst das meinen Körper. Und dann habe ich eben nicht achtsam hingehört, was möchte mein Körper eigentlich? Und dass mein Körper gerne unbedingt eine Stunde lang in 0 Grad kaltem Wasser sitzen möchte, bis er eigentlich fast tot ist, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und das sind halt diese Extremen auch in der Biohacking-Szene oder so, wo dann halt eben meistens Männer sich gegenseitig zeigen müssen, wer der Stärkste ist und am längsten kann, egal in welcher Disziplin. Und das hat dann aus meiner Sicht halt nur noch wenig damit zu tun, auf seinen Körper zu hören und zu versuchen, für seinen Körper das Beste und Liebevollste zu erreichen. Weil für mich geht es hier auch ganz viel viel, also hat Achtsamkeit auch immer ganz viel was mit Liebe zu tun und dann eben auch mit Selbstliebe, also mit Liebe für unsere Mitmenschen und für unsere Umwelt, aber auch mit Selbstliebe.
Ja, wir gehen mal rein in den Alltag. Welchen Biohack würdest du denn als den effektivsten für den täglichen Gebrauch empfehlen, damit wir mehr Energie haben? Also den man eigentlich wirklich so richtig gut umsetzen kann und der richtig viel auch bringt.
Total langweilig, ausreichend schlafen.
Oh, ich habe es mir gerade schon gedacht. Ich habe es mir wirklich gedacht. Also gucken, ob sie es jetzt sagt.
Wenn man nicht ausreichend schläft, darf man nicht erwarten, dass man sich energetisch und fresh fühlt. Ich habe immer mal wieder auch Patienten, die halt kommen mit, ich bin immer nur erschöpft und zu Tode erschöpft. Und dann frage ich immer ab, wie lange schlafen sie denn so pro Nacht? Und dann wird gesagt, 4 Stunden. Wo ich denke, ja. Da wäre ich auch erschöpft. Das wundert mich jetzt gar nicht. Und natürlich ist es so, dass es leichter gesagt als getan. Viele schlafen einfach schlecht oder schlafen nicht effektiv. Also es gibt auch sogenannten Junk Sleep, dass man schon recht lange pro Nacht schläft, aber der Schlaf nicht effizient ist und dadurch dann eben auch nicht ausreichend. Und da kommt dann Biohacking ins Spiel. Also man kann halt trackt ja quasi jede Uhr, jedes irgendwas trackt irgendwie den Schlaf. Und dann kann man sich halt angucken, wie der Schlaf sich da darstellt. Und REM und Tiefschlaf sollten ungefähr gleich lang sein. Das spricht dafür, also REM-Schlaf darf länger sein als Tiefschlaf, aber Tiefschlaf nicht kürzer als REM-Schlaf. Das spricht dafür, dass man dann ausreichend schläft. Wenn das nicht so ist, es kann auch sein, man schläft 10 Stunden, aber man hat trotzdem nicht ausreichend REM-Schlaf. Und das spricht dann dafür, dass man vielleicht bestimmte Fehler macht. Das können Sachen sein wie, ich esse zu spät, bevor ich ins Bett gehe. Das kann den Schlaf erheblich beeinträchtigen.
Ja, da bin ich total die Kandidatin.
Du und ganz, ganz viele andere.
Ja.
Das ist halt zum Teil einfach echt schwierig. Alkohol ist ein Thema, Alkohol beeinträchtigt das Ganze erheblich. Dann natürlich, desto näher dann gegenüber der Schlafenszeit Alkohol getrunken wird. Unglücklicherweise ist es aber so, selbst wenn man morgens um 10 ein Glas Wein trinkt, beeinträchtigt das den REM-Schlaf für die folgende Nacht. Also da gibt es dann ganz viel Hacks drumherum, was man alles tun kann, um seinen Schlaf zu verbessern. Aber ausreichend lang und effizient schlafen ist aus meiner Sicht der Hack schlechthin, der wirklich alles verändert, wenn man das hinbekommt.
Und ich finde es auch voll wichtig, dass du gerade gesagt hast, dieses Verhalten vorm Schlafen gehen. Ne? Also hat man eben spät gegessen, Alkohol getrunken. Bei mir zum Beispiel ist es auch, wenn ich sehr spät abends noch Sport mache, dann braucht meine Herzrate einfach unglaublich lang, um runterzukommen. Und das merke ich dann auch an der Schlafqualität. Ja. Wie können denn Menschen, die unter chronischem Stress leiden, Biohacking nutzen, um den besser zu bewältigen?
Also jetzt einfach mal so ein paar Alltagshacks. Wir wissen inzwischen aus Studien, dass 5 Minuten akuter Stress die Auswirkungen von chronischem Stress überschreiben kann. Das hat damit was zu tun, welche Glucocorticoid-Rezeptoren wir haben und was da in unserem System passiert. Auf jeden Fall ist es so, also ich sage immer, sowas kann man sich vorstellen, wir haben einen Pool mit 2 Schaltern und der erste Schalter, wenn da entsprechend Wasser drin ist, macht das Licht an und der zweite Schalter, wenn das Wasser hoch genug gelaufen ist, macht das Licht aus. Und das Problem ist, bei den meisten läuft der Pool nur so voll, dass Schalter 1 aktiviert wird und dann ist das Licht an. Also das Licht steht für Stress. Und wir kommen nie zu der Stufe, wo der Pool dann so voll ist, dass der zweite Schalter betätigt wird und das Licht wieder ausgeht und dann in der Folge der Pool auch wieder leer läuft. Und wenn man halt einmal so richtig Stress ins System gibt, dann läuft der Pool voll und das Licht geht aus und danach wird quasi der Stöpsel gezogen und wir sind wieder bei Null. Und das sind so Sachen, also die man sich zunutze machen kann, wo man dem Körper kurzfristigen akuten Stress antut, sozusagen, um das dann zu beheben. Und das können Sachen sein, wie zum Beispiel zyklische Hypoxie. Also das sind Atemmethoden, wo man sehr schnell tachykard atmet und dann die Luft anhält. Klassiker wäre die Wim Hof Atmung, aber Wim hat es nicht erfunden, sondern nur sehr alte Atemtechniken nach sich benannt.
Das auch mal zur Aufklärung an dieser Stelle, genau.
Oder Eisbaden. Eisbaden ist halt auch so ja totaler Trend. Und aber das ist genau das, was Eisbaden tut. Ich setze meinem Körper einen Stress aus, von dem er denkt, oh Gott, ich sterbe. Und dieser Stress sorgt dafür, dass mein chronischer Stress überschrieben wird. Wichtig ist hier immer, wenn ich mich permanent in absolutem, quasi lebensbedrohlichem Stress befinde. Also wenn ich so gestresst bin, dass mein Körper das Gefühl hat, es ist lebensbedrohlich und das gibt es. Ne? Also auf einer genetischen Grundlage zum Beispiel basierend, dass wenn Menschen verschiedene Genvarianten haben, die dazu führen, dass sie Stresshormone nicht abbauen können, dann einen sehr stressigen Job haben, dann bei Frauen kommt oft noch dazu, dann ist da ein Kind, dann läuft vielleicht die Partnerschaft nicht mehr gut und plötzlich summiert sich das auf, dass es wirklich eine Menge an Stress ist, die für den Körper als lebensbedrohlich empfunden wird, dann kann das zusätzliche Eisbaden oder zusätzliche Sachen wie zum Beispiel eine tachypnoische Atmung so viel Stress verursachen, dass das ganze System kippt und dass man dann krank wird oder es einem erst recht richtig schlecht geht. Also dass man bestimmte chronische Sachen entwickelt. Also worauf ich hinaus will, es ist nicht immer gut, aber für so den Normalo, sag ich mal, der so normal viel Stress hat wie wir alle, können solche kleinen Hacks super, super hilfreich sein. Was übrigens auch geht, ist Sauna. Viele mögen Sauna deutlich lieber als Eisbaden oder hektisch atmen und die Luft anhalten.
Ja, also das, was du gerade genannt hast, nur zur Klärung, das sind ja vor allen Dingen sehr intensive körperliche Stressoren, akute Stressoren, ne? Weil ich jetzt eben gerade so am Anfang da gedacht hatte, das heißt, wenn ich super gestresst bin und mir dann noch irgendwie eine total kurzfristige Deadline oben drauf packe, ja, also diese psychische Stress, weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, ne, um den Schalter quasi wieder auszumachen, aber du sprichst da auf jeden Fall von diesen körperlichen Stressoren, Eisbaden, Atmung, Sauna etc.
Ja, und die eben auch nur ganz kurz anhalten. Und wenn du dir jetzt noch eine zusätzliche Deadline aufhältst, dann wird die dich ja zumindest mindestens ein paar Stunden beschäftigt halten und das ist dann eine Menge an Stress, die nicht so sinnvoll ist.
Aber da wären wir auch schon bei der Psyche tatsächlich. Es interessiert mich natürlich gerade aus dem Bereich Mental Health ganz besonders. Welche Biohacks gibt es denn, um die mentale Gesundheit zu verbessern?
Ja, also Klassiker wäre Achtsamkeitstagebuch, also Journaling bringt tatsächlich super viel, dass man einfach morgens ein paar Minuten aufschreibt und es muss nicht dieses klassische Achtsamkeitstagebuch sein. Man kann auch einfach nur schreiben aus der Ich-Perspektive wie früher, hallo liebes Tagebuch und halt seinen Tag ein bisschen aufschreiben. Es gibt verschiedene Fragetechniken, wo man sich an so bestimmten Sachen langhangelt, die hier super helfen. Meditationen jeglicher Art können super hilfreich sein, gerne auch geführte Meditationen. Das ist das, wo die meisten mit einsteigen, was halt sehr, sehr viel bringen kann. Und hier ist schon dreimal am Tag 2,5 Minuten irgendeine Art von achtsamem Umgang mit sich selbst, entweder Atemübungen oder Meditation oder irgendwas, senkt statistisch gesehen in Studien bereits den Cortisolspiegel um 25%. Also es braucht gar nicht irgendwelche, weil die meisten haben immer Angst, so dieses, habe ich keine Zeit zu. Und also ich mag Seven Minds selber total gerne und habe es halt seit, ich glaube, seit es euch gibt, immer empfohlen, auch dem Patienten empfohlen, weil es halt diese kurzen Einheiten gibt. Es gibt halt auch diese 7-Minuten-Meditation. Die Zeit hat jeder. Die Zeit hat wirklich absolut jeder. Und ich habe halt eine Zeit lang immer, ich bin immer in der Mittagspause zum Sport gegangen. Glücklicherweise war die Praxis gegenüber vom Fitnessstudio. Und danach habe ich einen kleinen Spaziergang durch den Park gemacht, habe mich auf die immer gleiche Parkbank gesetzt und habe halt eine Meditation mit Seven Minds gemacht. Und ja, das ist aus meiner Sicht, niemand hat einen so stressigen Tag, dass er es nicht schafft, so eine kleine Phase der Kontemplation und der Ruhe für sich einzuplanen. Und das kann eben schon wahnsinnig viel bringen, um den Gesamtload zu reduzieren und dabei eben beizutragen zu mentaler Gesundheit. Und einige sind eben dann noch viel, viel anfälliger als andere. Das hat viel tatsächlich mit der genetischen Grundausstattung zu tun. Und die müssen besonders darauf achten, dass sie solche Sachen dann auch wirklich regelmäßig machen.
Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, nämlich was ich auf der Seven Mind App so gerne mag, ist auch die kurze achtsame Minute, wo es einfach nur einen Gong gibt, ne, am Anfang und am Ende. Und die mag ich total, weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt heute irgendwie nicht mehr unterbekommen und eigentlich will ich einfach nur ins Bett, finde ich es total schön, sich zumindest dieses Ritual beizubehalten, die eine Minute ganz kurz einfach in Stille da zu sitzen. Also selbst das geht noch, eine Minute hat jeder noch, irgendwann abzuzwacken.
Da habe ich zum Beispiel einen Patienten, der macht das immer auf dem Klo.
Ach ja, witzig. Okay, statt gibt ja so viele, die mit Handy aufs Klo gehen, ja, genau. Dann ist es einfach für die achtsame Minute. Hey. Ja.
Das fand ich auch sehr witzig. Also weil aufs Klo muss man auf jeden Fall.
Und dann ja, genau, das stimmt.
Kann man
das
eine achtsame Minute einplanen.
Ja. Ja. Du hast eben gerade schon von genetischer Grundausstattung gesprochen. Woher weiß man denn, was für eine genetische Grundausstattung man hat?
Man kann inzwischen sehr günstige Lifestyle-Gentests machen. Also da ist man irgendwo so bei 90€, so in dem Bereich. Das Ding ist, das sind Lifestyle-Anbieter. Das heißt, die dürfen einem auch nur Lifestyle-Daten rausgeben, die einen nicht so richtig weiterbringen. Aber man kann sich dann die Rohdaten anfordern. Beziehungsweise bei manchen Anbietern kriegt man die Rohdaten gleich mitgeliefert, wenn man die Ergebnisse bekommt. Und dann kann man entweder sich von einem Arzt oder so beraten lassen, der sich mit sowas auskennt. Oder zum Teil gibt es auch in anderen Ländern, also das ist ganz wichtig, in Deutschland dürfen das nur Ärzte und Humangenetiker machen. Wenn wir aus der Europäischen Union rausgehen, dann gibt es zum Teil auch Leute, die nicht in diesen Heilberufen sind, die halt auch sowas machen. Da kann man sich auch beraten lassen. Es gibt ein paar Tools, wo man das hochladen kann, die das dann auswerten, wo man dann auch so ein bisschen Daten bekommt und sich das selber angucken kann. Und wenn man das möchte, kann man auch bei mir einen Genetikkurs kaufen, der auch ein Tool beinhaltet, wo man halt eine grobe Auswertung der Daten bekommt und dann aber der Kurs einen selber ermächtigt, die Daten zu verstehen und dann eben ermächtigt, dass man für sich ja das Beste rausholen kann und gucken kann, wo man da steht.
Welche Art von Daten sind das denn? Also hast du vielleicht mal irgendwie ein, zwei Beispiele, was man da bekommt an Daten?
Na, du bekommst bei den meisten Anbietern einen Satz von etwa 80.000 verschiedenen genetischen sogenannten SNPs. SNPs sind Single Nucleotide Polymorphismen. Das ist, wenn in unserem Genmaterial eine Base ausgetauscht wurde, die Veränderungen in verschiedenen Enzymen machen kann. Und klassisch zum Beispiel für Stress, wir haben jetzt ja über Stress gesprochen, sind, also gibt es die COMT, das steht für Katechol-O-Methyltransferase, die braut Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, aber auch alle Hormone ab, also vor allem die Östrogene und einen ganzen Haufen Giftstoffe. Und das andere wäre die MAO-A, die baut auch Dopamin und Serotonin ab. Und wenn die sehr, sehr langsam arbeiten, dann ist man schnell einfach völlig überfordert mit der Menge an Stresshormonen, die im System sind. Das hat einerseits einen Vorteil, diese Menschen wachen morgens schon total on fire auf. Das Problem ist halt, wenn dann noch was dazukommt, dann ist es halt ganz schnell so viel, dass sie quasi über die Klippe stürzen und halt überhaupt nicht mehr klarkommen mit ihrem Stressload, je nachdem natürlich, wie ihr Leben so ist. Und das wären so klassische Single-Nucleotid-Polymorphisms. Und die sind mit drin in diesen Daten. Das Problem ist, wenn du dir das anguckst, also du selber würdest aus diesen Daten, da steht dann RS48982CC.
Hilfe.
Wahrscheinlich hast du keine Ahnung, was das bedeutet.
Genau.
Nein. Und das heißt, der Laie kann mit diesen Daten leider nichts anfangen. Und unsere App wirft dir dann aus, kommt CC. Dann weißt du immerhin schon mal, okay, das ist die kommt, aber dann bist du auch noch nicht viel schlauer und der Kurs ermächtigt dann aber rauszufinden, was bedeutet das und was mache ich dann? Also der Kurs sagt dir dann entweder, hey Eva, super, Glück gehabt, hier ist nichts, hier brauchst du auch nichts tun, oder bringt dir bei, okay, du hast halt ein ganz langsam arbeitendes Enzym, hier ist auf jeden Fall Potenzial, wo du quasi hacken kannst und das für dich verbessern kannst und das sind die Vorschläge, also diese Ernährung wäre für dich gut, diese Art von Achtsamkeitsübungen sind für dich gut, diese Art von Meditationen sind besonders hilfreich für dich. Diese Sachen solltest du auf keinen Fall machen, weil Menschen, die zum Beispiel immer schon auf diesem wahnsinnig hohen Stresslot sind, denen würde ich so Sachen wie Eisbaden oder zyklischer Hypoxien oder so nicht empfehlen, weil die haben schon genug Stress, die brauchen nicht immer noch Stress obendrauf, die sollten halt lieber die achtsame Minute machen und Sachen in der Richtung. Und ja, und dann gibt es da eben dann schöne und umsetzbare Tipps zu. Und ja, das ist so unser Projekt gewesen, was ich schon ganz lange machen wollte, um genetische Grundlagen für die Allgemeinheit erschwinglich zu machen. Weil ansonsten, man kann natürlich auch zum Humangenetiker gehen und sagen, ich will dies. Dann ist man dann aber ganz schnell irgendwo zwischen 4.000 und 10.000 Euro, weil die Einzelgenuntersuchungen sehr, sehr teuer sind, ja.
Ja, ja, wo wir wieder bei den Kosten sind vom Anfang, genau.
Ja, genau. Also es gibt halt wirklich beides, ne? Es gibt ja die Hardcore, ja, Millionäre, Biohacker, die halt unglaublich viel Geld in irgendwelche teuren Gimmicks und abgefahrenes Zeug investieren. Aber eigentlich ist das gar nicht nötig. Also wie wir schon am Anfang gesagt haben, das meiste von dem ist kostenlos. Und sich hinstellen und aus dem Fenster gucken und einmal tief durchzuatmen, kostet gar nichts und ist halt unheimlich effektiv. Und ja, und auch irgendwelche kleinen, hilfreichen Apps oder so kosten halt vielleicht 5-10 Euro und das kann man dann auch investieren. Ja.
Neben Schlaf, was sind denn die besten Biohacks, um die Konzentration und die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern?
Vor allen Dingen ist es eine Übungsfrage, also ab und zu, also Dopamin-Fasting ist auch so ein Trendbegriff, dass man eben einfach sich entzieht, dass man pausenlos neue Eindrücke bekommt. Und das ist tatsächlich was sich absolut lohnt, das ab und zu mal zu tun. Konzentration und Fokus ist unter anderem eine Übungsfrage. Und unsere Welt ist halt, also ne, das schlimmste Beispiel hierfür sind die ganzen Shorts, also Shorts, Reels, TikToks und wie sie alle heißen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne wurde gekürzt auf etwa 20 Sekunden. Und dann ist es auch noch so, dass anscheinend die meisten nicht mehr in der Lage sind, sich auf irgendwas zu konzentrieren, wenn da nicht drei Sachen gleichzeitig laufen. Und das führt halt dazu, dass unser Gehirn völlig ausbrennt. Und wenn nicht mehr diese massive Flut an Informationen gleichzeitig kommt, also wenn da nicht einer gleichzeitig isst und ein Bild malt und dann halt noch was erzählt, dann denkt unser Gehirn langweilig und kann halt nicht mehr zuhören. Und das muss man dann tatsächlich üben. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene verschiedene Techniken zu, was man tun kann, aber sich da wirklich drauf zu konzentrieren. Es gibt natürlich auch vieles an verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, die helfen können, um die Konzentration insgesamt zu erhöhen. Im Biohacking werden auch gerne Smart Drugs benutzt. Also Smart Drugs sind Medikamente, die die geistige Leistungsfähigkeit erhöhen sollen. Hier muss man dazu sagen, auch hierzu gibt es Studien, desto besser man da bereits aufgestellt ist, also desto besser die Konzentrationsfähigkeit ist und wahrscheinlich auch die persönliche Intelligenz, desto weniger wirksam sind Smart Drugs. Das finde ich immer so ein bisschen beruhigend. Und ja, es gibt halt auch Nootropika. Nootropika unterscheiden sich von Smart Drugs dadurch, dass sie keine Nebenwirkungen haben und nicht ja, abhängig machen in gewisser Weise. Und die können auch hilfreich sein, um hier eine Verbesserung zu erzielen. Aber ich finde, auch hier sollte man mit den Basissachen beginnen. Also erstmal anfangen, wieder zu üben, sich wirklich zu konzentrieren und zu fokussieren. Man sollte ausgeschlafen sein. Auch hier ist der Schlaf, hat es ja schon gesagt, er muss halt dabei sein. Man sollte einen stabilen Blutzuckerspiegel haben. Wenn man nicht kontinuierlich mit Energie versorgt ist, kann das Gehirn sich nicht konzentrieren, kann das Gehirn nicht arbeiten. In diesem Zyklus sollte man halt darauf achten, dass man eine gute, ausgewogene Ernährung hat, die entsprechend Energie zur Verfügung stellt. Wer bestimmte massive Mängel hat, die dafür sorgen, dass die Mitochondrien, unsere kleinen Energiekraftwerke, nicht arbeiten können, der wird auch keine Energie für sein Gehirn haben. Wir haben zwei Organe, die in Ruhe massiv Energie fressen, und das eine ist das Gehirn und das andere ist das Immunsystem. Und das ist das Letzte, was halt ja nur so bedingt ein Hack ist, aber sind wir chronisch krank, also chronisch entzündet, und das sind leider sehr, 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 sehr viele in der westlichen Welt, dann frisst das Immunsystem die Energie. Und dann steht unserem Gehirn nichts mehr zur Verfügung. Und wer sich permanent nicht konzentrieren kann und sich immer müde und erschöpft fühlt, ist ziemlich sicher chronisch entzündet. Und dann sollte man hier eben gegentätig werden und gucken, dass man das rauskriegt aus dem Körper.
Ja, also zum einen das und zum anderen einfach auch wirklich diese Aufmerksamkeitsfähigkeit wieder zu trainieren wie ein Muskel. Ich habe immer das Gefühl, es hat auch viel mit so Selbstregulation zu tun und auch so der Fähigkeit, Impulse auch mal nicht nachzugehen, ne, ja, sondern die auch zu unterdrücken. Und da merkt man ja oft, wenn man das mal eine Weile macht, ne, also zum Beispiel Handy weglegen, das fühlt sich am Anfang total komisch an. Man hat so ein ganz starkes Craving, ne, dieses Verlangen, und dann irgendwann wird es einfach immer besser und das muss man sich tatsächlich aneignen.
Ja, und das auch nicht als normal annehmen. Also ich habe es viel auch einfach in letzter Zeit erlebt, dass Leute, die halt keinen Film mehr gucken können, ohne nebenher die ganze Zeit auf ihrem Handy rumzutippen. Ich finde das sehr unangenehm, also auch im Freundeskreis und so. Ich halt denke, entweder man guckt einen Film zusammen oder du machst auf deinem Handy rum. Aber weil das zusammen, vielleicht bin ich da auch einfach schon zu alt. Ich finde es super unhöflich. Und wenn man das dann halt sagt, dann kommt so, ja, ich kann aber nicht anders. Ich halt denke, das kann nicht sein. Also weil vor 20 Jahren gab es einfach noch keine Smartphones. Das muss auch ohne gehen. Und dann sich einfach halt vielleicht auch mit zu zwingen, dass die Dinger in die Schublade kommen, während man Abendbrot isst, sich unterhält oder halt zusammen einen Film guckt. Und wie du sagst, das ist erstmal raus aus der Komfortzone und erzeugt Unwohlsein. Das tun aber viele Sachen, die Wachstum befördern. Also insofern.
Ja, ich glaube aber auch, das ist halt auch so typische, ne, also wie so Entzugssymptome, ne, weil wir es ja quasi mit so einer nicht stoffgebundenen Sucht eigentlich zu tun haben oder suchtartigem Verhalten, ja. Mir fällt das ganz besonders stark auf bei Radfahrern, die manchmal ihr Handy vorne so auf dem Lenkrad haben und dann da ständig irgendwie und manchmal auch nebenher irgendwas laufen haben, während sie Fahrrad fahren. Da denke ich mal so, okay, wow, das ist nicht nur ungut für dich, sondern auch wirklich gefährlich für den Straßenverkehr. Ich gehe nochmal kurz zurück zum Schlaf, um den Kreis nochmal zu schließen. Welche Biohacks können denn helfen, um die Schlafqualität zu verbessern? Du hast ja vorhin schon von Junk Sleep gesprochen, dass natürlich viel Schlafen nicht immer gleich guter Schlaf ist. Wie können wir denn die Qualität unseres Schlafes verbessern?
Super wichtig ist, dass wir in unserem Biorhythmus bleiben. Also ganz optimalerweise finden wir raus, wann habe ich den besten Schlaf, also mit einem Schlaftracker oder so. Und vielleicht weiß man auch einfach, viele wissen halt auch, ich bin eher jemand, der gerne früh ins Bett geht, früh aufsteht und sich dann am besten fühlt. Oder ich bin halt jemand, der schläft gerne bis um 10 und bin abends länger wach. Und dann fühle ich mich am besten, dass man, wenn man das kann, und den Luxus hat natürlich nicht jeder, dieses Privileg, aber dass man dann versucht, mit diesem Biorhythmus zu leben, dass man dann wirklich konstant und konsequent immer zur gleichen Zeit ins Bett geht, und zwar egal, ob Woche oder Wochenende. Social Jetlag, also dass man am Wochenende viel länger wach bleibt als unter der Woche und dann auch länger in den Tag reinschläft, führt zu massiven Einschränkungen und Qualitätseinschränkungen beim Schlaf. Schlafraumtemperatur spielt eine große Rolle, also unsere Körpertemperatur muss die Möglichkeit haben zu fallen, damit wir gut schlafen können. Manchen hilft, wenn sie jetzt sich vor dem Schlafengehen nochmal abkühlen. Manchen hilft tatsächlich, wenn sie vor dem Schlafengehen heiß werden, also sowas wie Sauna oder so, und dann kühlt der Körper sich in der Folge selber ab. Das sind auch Sachen, mit denen kann man rumexperimentieren. Fenster auf ist fast immer hilfreich, außer es ist Sommer und es sind 40 Grad. Wenn man viel Geld ausgeben will, dann gibt es da auch wiederum Hacks. Also dann gibt es so Matten, die kühlen dann die Schlaffläche ab auf die Optimaltemperatur. Die messen deine Körpertemperatur und machen das dann so, dass es für dich absolut optimal ist. Aber das ist wieder für die,
die nicht so richtig wissen,
wohin mit ihrem Geld. Genau, AidSleep, ja. Fantastisches Device, der auch das beste Schlaftracking macht, was im Augenblick verfügbar ist, aber halt eben schon auch in einem sehr gehobenen Preisniveau. Abends, also von da an, wo die Sonne untergeht, versuchen sich nicht mehr blauen Lichtquellen auszusetzen. Zunehmend hat das auch die Industrie verstanden. Also auch die Bildschirme haben ja inzwischen so Nightshift-Modi und man kann das halt überall auch einstellen. Aber ganz optimalerweise guckt man gar nicht mehr auf den Bildschirm so eine Stunde, anderthalb Stunden vorm Schlafen gehen und hat auch im Haus nur noch Lichtquellen, die aus dem Feuerspektrum sind. Also Kerzen, warme Lichtquellen, Kerzenfeuer, Rotlichtquellen. Das kann super helfen. Das macht einen Riesenunterschied. Melatonin kann tatsächlich helfen. Ich hatte gestern eine sehr, sehr umfassende Story dazu. Es gibt gerade eine neue, sehr umfassende Meta-Analyse zu Melatonin, die gezeigt hat, dass Melatonin alles Mögliche kann, nicht nur den Schlaf verbessern, dass es onkostatisch wirken kann bei bestimmten Krebsarten, dass es die Fruchtbarkeit verbessern kann, dass es neuroprotektiv wirkt, also die Nervenzellen schützt und alles Mögliche. Natürlich sollte unser Körper es optimalerweise in ausreichender Menge selber produzieren, deswegen dieses ganze Gespiele mit dem Licht. Aber also wenn man älter ist als 50, dann produziert man mehr oder weniger zwangsläufig weniger Melatonin. Und manche Menschen haben einfach auch hier wieder genetische Varianten, die dazu führen, dass sie schlechter Melatonin produzieren. Koffein meiden kann ein Wahnsinns-Hack sein. Für mich war das ein Life-Changer.
Ich trinke auch nur noch koffeinfrei tatsächlich. Ja, schon seit 2 Jahren. Ja.
Ich habe einen Snip, dass ich Koffein nicht abbauen kann. Und bei mir alles später als 10 Uhr führt dazu, dass ich nachts die halbe Nacht wach liege. Und gestern hatte ich einen Kaffee tatsächlich um 7:30 oder so, also wirklich super früh. Ich trinke sonst nie Kaffee, aber ich hatte ganz schlecht geschlafen und hatte halt viel zu tun. Und dann konnte ich aber gestern Abend trotzdem nicht schlafen. Also habe halt bis um 11:30 oder so wach gelegen, was für mich sehr lange ist. Und war dann wieder genervt von mir selbst, weil ich gedacht habe, warum habe ich das?
Du weißt es doch eigentlich besser. Genau, man will dann das schnell draufkippen und dann kommt, es macht mich wacher, aber hinten raus lohnt es sich leider nicht. Ich will gerade noch mal ganz kurz einen Satz sagen zu Melatonin, nur für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, was das ist. Das ist ein Hormon, das ausgeschüttet wird von der Zirbeldrüse, vor allen Dingen, wenn es dunkel wird und das sorgt dafür, dass wir schläfrig werden und in den Schlaf finden. Und du hast ja auch gerade gesagt, Simone, ne, dass Menschen auch jenseits der 50 oft weniger Melatoninproduktion haben und das ist auch oft ein Grund, warum diese Menschen häufiger dann mit Schlafstörungen auch konfrontiert sind, nur dass das nochmal eingeordnet wird, was es denn damit eigentlich auf sich hat. Welche Biohacks oder wie können denn auch die Biohacks helfen, das Immunsystem zu stärken? Du hast ja gerade schon gesagt, wie viel Energie das eigentlich zieht auf den Gesamtumsatz gesehen und vielleicht auch gerade besonders in der Erkältungszeit, in der wir gerade sind.
Ja, also gesunder Lebensstil im Sinne von, dass man sich regelmäßig bewegt, regelmäßig an der frischen Luft ist, regelmäßig dem Tageslicht ausgesetzt ist, sich ausgewogen, gesund, regional, saisonal ernährt, mit so wenig, ja, sag ich mal, industriell produziertem Shit wie möglich. Das sind alles schon Sachen, die natürlich generell gesund machen, aber vor allen Dingen auch das Immunsystem enorm stärken. Darüber hinaus können so Sachen wie zum Beispiel Sauna sehr, sehr hilfreich sein, um das Immunsystem zu stärken. Ich nenne jetzt Sauna, weil es für Sauna eine sehr dichte, valide Datenlage gibt, für Eisbaden tatsächlich nicht. Viele schwören aber trotzdem auf Eisbaden, inklusive mir. Also ich habe das Gefühl, dass Eisbaden einen Rieseneffekt für mich und mein Immunsystem bringt. Letztes Jahr habe ich fast gar nicht kalt gebadet, weil ich aus persönlichen Gründen letztes Jahr, weil ich einfach nicht so glücklich war, sehr, sehr dünn geworden bin. Sehr, sehr dünn. Und dann das Gefühl hatte, mein Körper hatte nichts mehr zuzusetzen. Deswegen wollte ich nicht kalt baden. Fühlte sich nicht richtig an. Aber da war ich ständig krank. Also vielleicht hatte beides dann miteinander zu tun. Ne? Und dieses Jahr habe ich von Anfang an, als es kühler wurde, wieder jeden Tag gegangen. Erst bei 10 Grad, jetzt aktuell sind es 4. Und ja, mein Sohn hatte gerade Covid und wir haben es tatsächlich geschafft, dass die ganze Familie sich nicht angesteckt hat. Toi, toi, toi. Obwohl er halt hier die ganze Zeit zu Hause rumgehangen hat. Und ja, und ich war dieses Jahr auch wieder, hoffentlich bleibt das so, aber auch noch hatte ich noch gar nichts, wo ich das Gefühl habe, es bringt mir wirklich was. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden. Hierfür gibt es keine kongruente wissenschaftliche Datenlage. Das sowas ist mir auch immer wichtig, dass wir nicht so tun, als wäre das total erforscht, weil das ist es nicht.
Wäre das der heilige Gral, genau.
Ja. Für Sauna, wie gesagt, gibt es eine deutlich bessere Datenlage. Und das wären halt so Hacks. Ja, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, wenn man so richtig Geld ausgeben will, hyperbare Sauerstofftherapie. Dafür gibt es auch gute Daten, dass das dem Immunsystem sehr viel bringt und einen sehr voranbringt. Vor allen Dingen auch wieder, wenn man bestimmte genetische Veränderungen hat. Viele Städte haben inzwischen so Longevity Center, die halt auch hyperbare Kammern haben. Da kann man dann da reingehen, so wie man sonst früher ins Solarium gegangen ist, zu einem auch halbwegs erschwinglichen Preis. Man kann da drin sitzen und arbeiten. Also das kann man schon tun. Man kann die Dinge auch leihen, wenn man sie nicht kaufen will. Aber es ist halt schon, man muss zumindest einen großen Keller oder so haben, wo man so ein Ding reinstellen kann.
Okay, genau. Ja. Ganz kurz noch zum Eisbaden. Wenn jetzt hier Menschen dabei sitzen, die sagen, ich würde mich da eigentlich gerne mal rantasten, was würdest du sagen, wie man da sich ausprobieren kann am besten?
Also ganz optimalerweise fängt man halt an, wenn es noch nicht so kalt ist. Also führt einfach quasi aus dem Sommer raus nicht auf zu baden und stellt sich halt irgendwas hin. Ja, ist halt einfach der ganz große Trend bei vielen, dass inzwischen irgendwelche Kübelwannen, Pots, keine Ahnung, auf Balkonen oder im Vorgarten stehen. Ich finde das persönlich auch optimal, weil nicht jeder hat irgendein natürliches Gewässer in der näheren Umgebung, wo er regelmäßig hin kann. Und so kann man es eben ganz einfach machen. Ich habe die etwas gehobene Variante eines Outdoor-Tauchbeckens aus Holz, was sehr, sehr schön ist. Und da kann man immer rein. Da kommt immer die Frage, wie halte ich denn das Wasser frisch? Wenn draußen 2 bis 4 Grad sind, bleibt das Wasser alleine frisch. Also bei diesen Temperaturen gedeihen keine Keime. Man muss sich über die Wasserfrische, solange es Winter ist, absolut keine Sorgen machen. Hier wächst nichts. Nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich abduschen, bevor man da reingeht, damit es nicht wird. Und dann steigert man halt sich so langsam rein. Also im September sind ja üblicherweise dann so 14 Grad bis 10 und jetzt sind es halt 4 und irgendwann sind es dann vielleicht 0. Tatsächlich, wenn man aber keine Vorerkrankungen hat, keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen, keine irgendwelche Panikstörungen oder irgendwas, spricht überhaupt nichts dagegen, dass man einfach reingeht, auch bei 0 Grad, einmal tief durchatmen, langsam ausatmen und in das Wasser gehen und dann versuchen, so lange drin zu bleiben, bis der Körper sich beruhigt hat und erkannt hat, dass er nicht sterben muss, was erstmal als Reaktion, wenn man das erste Mal drin ist, erfolgt. Optimalerweise macht man das nicht alleine, sondern in Begleitung. Ganz optimalerweise finde ich jemanden, der sich mit sowas auskennt und der einen da durchleiten kann, was die Atmung angeht und so weiter. Aber auch hierzu gibt es inzwischen ähnlich wie 7Mind gibt es Apps, die ganz viel Eisbadebegleitung anbieten, wo man halt dann auch Atmung und auch so Achtsamkeitsmeditationsübungen fürs kalte Wasser mit dabei hat. Das ist dann sehr schön.
Ja, ich finde es da auch wirklich wichtig, gut auf sich zu achten. Du hast ja auch schon gesagt, letztes Jahr so eine Phase, da dachtest du irgendwie intuitiv, nee, das passt gerade nicht für mich. Und ich hatte das auch immer so Phasen, ne? Also wo ich manchmal dachte, nö, jetzt heute fühle ich mich fit, das ist gut heute. Und an anderen Tagen hatte ich so eine richtige Aversion, dass ich dachte, ich möchte das, ich will da nicht rein. Und dass man da echt auch gut auf sich hört, weil im Zweifel tut man sich eigentlich mehr Schlechtes als Gutes. Und da sollte man sich nicht zwingen, ja.
Da gibt es irgendwie auch eine Untersuchung zu in Bezug auf Sport, dass der beste Prädiktor dafür, dass man keinen Sport treiben sollte, ist bei, und das ist ganz, ganz wichtig, Sportlern, also die eigentlich gerne Sport machen, die Aversion, Sport zu machen. Also wenn man halt das Gefühl hat an dem Tag, man will wirklich nicht, dann sollte man auch nicht. Das ist natürlich was anderes, weil man nie Sport macht und, weiß nicht, 20 Kilo Übergewicht hat und sich wirklich mal bewegen sollte, dann ist das was anderes. Dann darf man das nicht als Ausrede benutzen. Aber wer eigentlich 5-mal die Woche Sport macht und jetzt heute das Gefühl hat, nee, heute echt nicht, der sollte da gerne auf seinen Körper hören und mit sich selbst einfach achtsam sein und sagen, dann nicht, heute ist nicht der Tag.
Und das ist auch okay, genau. Ein kleiner Schwenk noch in Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Supplements ist ja gerade in aller Munde. Welche sind denn da sinnvoll und welche vielleicht auch unnötig oder überflüssig?
Also ich bin halt ein ganz großer Freund von Messen statt Raten. Klar, auch das kostet wieder Geld. Also wird zumindest von den gesetzlichen Krankenkassen auf gar keinen Fall übernommen und von den privaten üblicherweise auch nicht, weil halt hier gesagt wird, das ist eine Lifestyle-Untersuchung. Außer man ist eben krank. Aber so ein Check, also ich nehme da halt immer, also ich hatte das jetzt gerade, also ich unterrichte halt zum Teil in der Uni in der Schweiz, weil so Leadership-Lehrgängen, dann wird halt auch gesagt, ja, einmal alle halbe Jahr so eine Untersuchung für fast 500 Franken, also bei den Schweizern, das ist ja so viel Geld. Und dann frage ich dann halt so, wie oft bringst du dann dein Auto in die Inspektion? Ja, so alle halbe Jahr. Was kostet das denn? Naja, so 800 Franken. Und ich denke, ja, schau mal, deinem Auto gönnst du das, dass das halt durchgecheckt wird, weil meistens ist ja auch nichts. Also ich Fahren Leasing, Neuwagen, der hat nichts. Aber machen muss man es trotzdem und fährt da halt hin und muss das Geld bezahlen. Und genauso sollte man sich das halt eben auch für seinen Körper gönnen. In Deutschland kostet dann die Autovorsorge ein bisschen günstiger, aber auch die Menschenvorsorge. Und dass man halt einmal alles einfach durchchecken lässt, alle Mineralstoffe, alle Fette, alle Aminosäuren, so ein bisschen ein großes Blutbild, die Blutfette und so ein bisschen was rundherum. Was kann da sonst auch alles so sein? Und dass man dann guckt, was fehlt mir wirklich? Was brauche ich denn? Und das dann gezielt auffüllt. Es gibt ein paar Sachen, die kann man eigentlich quasi jedem empfehlen, auch ohne, dass man es nachmisst. Dazu gehören Omega-3-Fettsäuren. Also statistisch gesehen haben 96% der Weltbevölkerung Omega-3-Fettsäurenmangel. Dass du und ich jetzt zu den 4% gehören, die den nicht haben, ist sehr unwahrscheinlich. Insofern kann man die relativ gefahrlos einfach nehmen. Auch hier wieder in Moderation. Ne? Also das ging ja auch Riesenhype immer, wenn irgendwas gefunden wird, dass das Herzrhythmusstörungen verursachen kann. Ja, bei Menschen, die bereits einen Herzschaden haben, das ist eine wichtige. Und das zweite ist, wenn massiv riesige Mengen genommen werden, wie das in dieser Studie halt auch gemacht wurde. Das sind Mengen, die würde niemand freiwillig im Alltag nehmen. Das ist sowohl finanziell als auch kalorisch überhaupt nicht sinnvoll. Das andere ist Magnesium. Fast alle haben Magnesiummangel. Das hat was mit unseren Böden und mit unserer Nahrung und so weiter zu tun. Und mit Magnesium kann man auch nicht viel falsch machen. Wenn man zu viel nimmt, kriegt man Durchfall und dann kommt es unten wieder raus. Das merkt man dann. Dann sollte man weniger nehmen. Das sind so die Sachen, wo ich sage, das kann fast jeder nehmen. Und dann kann man natürlich symptomorientiert Sachen nehmen, die dann eventuell für einen passen. Aber bei allem anderen macht es absolut super Sinn, da hinzugucken. Und das ist auch immer dieses, was, also gab es ja auch diesen großen Spiegelartikel, da es dann gesagt wurde, ja, Nahrungsergänzungsmittel bringen nichts. Und das, was da als Untersuchung herangezogen wird, sind Untersuchungen, wo blind Multivitamine genommen wurden. Ja, das bringt nichts. Jemandem, der einen B12-Mangel hat, B12 zu geben, das bringt natürlich sehr wohl was. Und das muss man halt eben ganz klar unterscheiden. Das blinde Gießkannenprinzip bringt nichts. Gezieltes, therapeutisches Auffüllen von Mängeln. Und fast jeder hat irgendwelche Mängel. Also es ist, gut, jetzt natürlich wer zu mir kommt, ist meistens auch, hat ein Problem. Also ist irgendwie krank, hat irgendwelche Beschwerden. Und dann ist auch zu erwarten, dass irgendwas nicht stimmt. Und die haben eigentlich immer Mängel. Wenn man jetzt super gesunde Menschen irgendwie auf der Straße untersuchen würde, würde man vielleicht auch mal den einen oder anderen finden, wo alles super ist. Ist aber wirklich, wirklich selten. Und das liegt daran, dass über die Nahrung, also es ist auch immer, das wird ja immer gesagt, wir müssen noch alles über die Nahrung kriegen. Und selbst wenn man sich bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Seite anguckt, dann steht da, die normale Ernährung für den Menschen reicht aus, um uns mit Nährstoffen zu versorgen. Außer, und dann kommt eine Liste, die ist 2 Seiten lang, man ist alt, man hat Stress, man arbeitet viel, man ist chronisch krank, man nimmt irgendwelche bestimmten Medikamente, man ist ein Kind, man schreibt viel Sport und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist fast jeder.
Okay, das war gerade so, wer bleibt denn da noch übrig?
Genau, da bleiben nicht viele übrig. Und das ist halt dieses, also was den meisten nicht klar ist. So, ja, theoretisch kann man das mit Ernährung erreichen. Und auch selbst wenn man irgendwelche Konstellationen hat, wo man erhöhten Bedarf hat, kann man das über Ernährung erreichen. Das ist tatsächlich aber eine ziemlich anstrengende Nummer. Also man muss da wirklich sehr, sehr gezielt drauf achten. Und manchmal ist es einfach, ich hätte gesagt, so als ich so meine erste Untersuchung gemacht habe, da habe ich gerade Paleo gegessen, alles frisch zubereitet. Ich war wirklich in der Zeit fundamentalistisch gestört. Ich habe selbst Ketchup selber gekocht für meine Kinder und habe da alles war frisch, alles war super, Riesenmengen an Gemüse jeden Tag und weiß ich nicht. Und mein erstes Blutbild, also mein, nicht Blutbild, Blutbild ist immer so fehlgeleitet, also meine erste Nährstoffuntersuchung war fast alles rot und auch massiv. Warum? Ich hatte eine unerkannte Zöliakie. Das ist jetzt natürlich speziell. Mein Darm konnte Nährstoffe einfach nicht aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es bei vielen so, dass eben Mängel da sind, selbst wenn sie versuchen, sich total optimal zu ernähren. Und wem es nicht gut geht, also wer sich nicht absolut optimal energetisch und frisch fühlt, wer morgens nicht aufwacht und sich auf den Tag freut und abends ins Bett geht und sich darauf freut, wenn er wieder aufwacht, weil er sich auf den Tag freut, dann ist meiner Meinung nach stimmt irgendwas nicht. Und das kann psychisch sein, aber es können manchmal auch einfach ganz simple Dinge sein wie Nährstoffmängel.
Hast du denn persönlich einen Lieblings-Biohack?
Es gibt so viele. Das hat jetzt ganz wenig zu tun mit dem Ganzen, was wir jetzt hier alles besprochen haben. Ich glaube, mein Lieblings-Biohack ist Gemeinsamkeit. Also wieder ein bisschen zurückfinden zu Dingen. Der Mensch ist ein Herdentier, wir brauchen Gemeinschaft. Und mein Lieblings-Biohack ist das gemeinsame Essen in der Familie oder im Freundeskreis. Weil das ist auch was man festgestellt hat, was in den Blue Zones den Menschen gemein ist, dass sie halt so starke Gemeinschaften haben und sich mindestens einmal am Tag, optimalerweise zweimal am Tag zu treffen, gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu essen, glaube ich persönlich, macht glücklich und gleicht ganz, ganz viel aus. Und ist auch eine Form von Achtsamkeit und Kochen ist für mich auch Meditation persönlich. Und ja, ich glaube, das ist mein Lieblingshack.
Ja, und man muss auch sagen, ne, dass wir es ja auch aus der Resilienzforschung wissen, dass vor allen Dingen ein starkes soziales Netz zu haben, und das heißt nicht unbedingt viele Menschen, aber einige wenige wirklich richtig qualitativ gute, enge Freunde, Kontakte, dass das uns am besten durch Stress und Krisen bringt, also für unsere mentale Gesundheit einfach unglaublich gut ist. Ne? Also ich glaube, es gibt keine Nachteile darin, seine sozialen Beziehungen sehr intensiv zu pflegen. Hattest du denn auf deiner persönlichen Reise schon mal irgendwelche Sachen gemacht, die total nach hinten losgegangen sind und total der Fehlschlag waren oder einfach nicht funktioniert haben für dich? Bestimmt einige.
Ja, auf jeden Fall einige. Also ich würde sagen, meine schlimmsten Fails kommen auch aus dem Eisbadebereich. Ich habe vor Ewigkeiten, das war, weiß nicht, 2015 oder so, fast schon 10 Jahre, vielleicht sogar auch schon 14, kam ja von Tim Ferriss der 4-Stunden-Körper raus und da war dann das erste Mal so viel zu Eisbaden drin und so. Und ich hatte damals nach der Geburt meines zweiten Kindes zusammen mit meinen Autoimmunerkrankungen massiv an Gewicht zugenommen und wollte nun wieder schlank werden, so schnell wie möglich. Und Tim Ferriss hat dann halt da geschrieben über Michael Phelps, der 20.000 Kalorien am Tag konsumiert, weil er den halben Tag in 20 Grad kaltem Wasser verbringt. Und da habe ich gedacht, okay, 20 Grad, ich mache 15 Grad und bleib da drin und gucke irgendwie 2,5 Stunden eine Netflix-Serie oder so. Und das habe ich dann gemacht und dann bin ich nachher da rausgekommen. Dann bin ich erstmal ohnmächtig geworden, weil mein gesamtes System halt völlig gecrashed ist, weil ich halt, ja, also don't try stuff like that at home. Viel hilft nicht viel. Also vor allen Dingen, als ich jünger war, habe ich auch zu Extremen geneigt. Ich weiß nicht, ob es im Bereich des Biohacking kommt, aber ich habe 1,5 Jahre vegan gegessen. Damals noch nicht wissend, dass ich eine Zöliakie habe, dementsprechend auch mit viel Getreide. Das hat zu so einem schweren Eisenmangel bei mir geführt, dass mir nicht nur die Haare, sondern am Ende auch die Fingernägel ausgegangen sind. Also ich habe ein paar Dinge gemacht, die nicht so gut waren. Aber es hat mich viel gelehrt, vor allen Dingen, dass Moderation und den Weg der Mitte finden vielleicht der Weg zur Wahrheit und zur Gesundheit ist.
Ja, du hast viel Lehrgeld bezahlt, aber immerhin weißt du es heute. Weißt du heute sehr, sehr gut, was gut für dich ist und was dir gut tut. Wenn jetzt Menschen anfangen wollen und sagen, oh Gott, das waren jetzt so viele Tipps, so viele Hinweise, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Was möchtest du diesen Menschen mitgeben, wie sie einen Start finden können? Und, ne, wir sind ja jetzt gerade frisch im Dezember und vielleicht gibt es auch einige Neujahrsvorsätze da draußen. Wie kann man loslegen, ohne sich zu überfordern?
Einfach mit ganz kleinen Dingen beginnen. Also wirklich einfach, also im Anti-Entzündungsprogramm habe ich halt auch so Tagespläne, immer für, was kann man morgens machen, was kann man mittags machen, was kann man abends machen und ganz viele Tipps dazu. Und da schreibe ich halt aber auch, pick dir eins raus. Also fang an mit einer Sache morgens. Und wenn dir die gut gefällt, und es kann halt sein, mach morgens 5 Minuten eine kleine Meditation oder so. Und wenn das gut läuft, dann pick dir eine Sache raus für abends und mach eine Sache abends. Und wenn das gut läuft, dann nimm eine Sache mittags dazu. Und wenn die 3 Sachen super sind, vielleicht reicht das schon. Also vielleicht hast du dann schon ganz, ganz viel für dich erreicht, um dich in einen viel besseren, achtsameren Zustand mit dir selber zu bringen. Und oft ist es so, wenn wir da erstmal sind und damit angefangen haben, dann merken wir, wow, so kann man sich auch fühlen. So kann man auch durch den Tag gehen, genau. Und dann will man mehr. Und dann merkt man, also ich habe ja auch einen Podcast gemacht lange Zeit mit einer sehr guten Freundin. Und die hat am Anfang immer gesagt, du und dein freudloses Leben. Weil ich ja ganz viele Sachen nicht mache. Ne? Ich trinke keinen Alkohol, ich gehe immer zu der gleichen Zeit ins Bett. Ich trinke keine Milch und 1000 verschiedene Sachen da. Und nach, während wir diesen Podcast gemacht haben, hat sie eine weitere Eigenschaft oder Verhaltensweise übernommen von mir. Und inzwischen sagt sie halt selber, ihr Leben ist jetzt so viel freudvoller. Also sie hat auch 40 Kilo abgenommen in dem Prozess und ja, hat ihre Insulinresistenz geheilt, ihre Infertilität geheilt. Und also es geht ihr einfach körperlich 1000-mal besser als vorher, wo sie sagt, der Zustand, in dem sie jetzt ist, ist jeden Verzicht wert. Und sie empfindet es halt überhaupt nicht mehr als einschränkend, diese Sachen zu machen. Und das geht mir halt auch so. Also ich empfinde es zum Beispiel als null einschränkend, keinen Alkohol zu trinken. Ich habe überhaupt kein Interesse daran. Und auch mit dem Koffein. Koffein ist witzig, keine Frage. Aber ich fühle mich grundsätzlich deutlich besser ohne. Und ich weiß halt auch eigentlich, dass ich es immer bereue, wenn ich es trinke. Mhm.
Ja, wie neulich.
Was würdest du denn sagen, wie viel Zeit sollte man so verstreichen lassen, bis man für sich evaluiert, yes, das ist was Cooles für mich, das funktioniert, das läuft, das gibt mir Energie. Ne, weil manchmal braucht man ja, um diese Routinen aufzubauen, du hast jetzt gerade gesagt, zum Beispiel irgendwie jeden Morgen oder jeden Mittag irgendwas Bestimmtes machen und das ist ja wahrscheinlich nicht morgen jetzt schon sofort ein Gamechanger, aber es schleicht sich über die Zeit ein. Hast du da eine so eine Daumenregel, wann man mal gucken sollte, yes or no, behalte ich bei oder nicht?
Also ganz optimalerweise, also wenn man schon nach 2 Wochen irgendwie merkt, ich finde es immer ätzend, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass es irgendwann besser wird und dann, glaube ich, sollte man es auch nicht weitermachen. Aber wenn man es okayisch findet und noch nicht so richtig weiß, hat es für mich wirklich einen Benefit oder nicht, würde ich sagen 3 Monate, so als Daumen, über den Daumen gepeilte Regel, weil viele entzündliche Prozesse in unserem Körper und der Abbau bestimmter einfach Produkte, die hier entstehen, dauert 3 Monate. Und deswegen macht es Sinn, das so lange beizubehalten, um zu gucken, hat es für mich wirklich einen Effekt. Die wenigsten Sachen zeigen sich halt unmittelbar und das führt oft dazu, dass Leute viel zu früh aufgeben, was schade ist, weil ungünstige Dinge, die sich über Jahre eingeschniffen haben, werden nicht in einer Woche weggehen.
Also hier nochmal der Appell, anfangen und dranbleiben, das ist wichtig.
Und gerade Sachen wie Meditation und so können halt auch unbequem sein. Also da können halt auch Sachen hochkommen und so, die sich erstmal nicht gut anfühlen. Und da dann auch damit durchzugehen und das auch mal auszuhalten, das kann halt auch ein Punkt sein. Das ist wie mit dem Dopaminfasten, dass man auch einfach manchmal den Diskomfort aushalten muss.
Meine letzte Frage an dich, wenn du jetzt diese ganze Folge nochmal Revue passieren lässt und einen Leitspruch für unser Gespräch finden solltest, welcher wäre das?
Trau nichts, was du da irgendwie draußen liest oder was du irgendwo gelesen hast oder gesehen hast, was du machen musst, trau dir selbst. Also hör auf dich und deinen Körper, spür rein, was tut mir wirklich gut, weil wir sind alle genetisch, ethnisch, entwicklungsgeschichtlich, erziehungsgeschichtlich völlig unterschiedlich. Und was für den einen super toll sein kann, kann für den anderen eine totale Katastrophe sein. Und wenn dein Körper dir sagt, yes, dann mach's. Und wenn dein Körper dir sagt, auf gar keinen Fall, dann solltest du es wahrscheinlich auch nicht tun.
Ja, ja, man muss nicht auf jedes Pferd aufspringen, aber das Richtige für sich finden, auf jeden Fall, genau. Ich glaube, das ist auch mein größter Key-Takeaway heute, weil du so viel erzählt hast, echt ganz, ganz viele Hinweise. Ich habe gerade auch nochmal ganz viel zu den Nahrungsergänzungsmitteln mitgenommen, also vielen Dank dafür. Es war mir ein großes Gespräch, große Freude, dieses Gespräch mit dir zu führen. Siehst du, mein Gehirn ist schon ganz matt von den ganzen neuen Informationen. Wo kann man mehr über dich finden?
Meine Homepage ist Kochskosmos, also www.kochskosmos.de oder Dr. Kochskosmos, je nachdem, wie man möchte. Und ja, da findet man Zugang zu unserem Membership-Programm, wo es über 700 Videos von mir gibt und verschiedene Kurse, wo wir regelmäßig Masterclasses, Q&As, sowas alles abhalten. Ich bin sehr aktiv bei Instagram. Da findet man mich als Dr. Simone Koch. Da gibt es jeden Tag was von mir. Ja, ich glaube, man kann meine Bücher lesen, wenn man Lust hat.
Super, dann hoffe ich, dass du noch ganz viele Menschen weiter bereichern wirst. Vielen Dank für deine Zeit heute. Das war ein ganz wunderbares Gespräch, liebe Simone.
Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Und wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da und abonniert auch diesen Podcast. Wir haben ja regelmäßig wirklich sehr unterschiedliche Themen, die immer wahnsinnig bereichernd sind. Also gerne einmal den Abonnieren-Button drücken und eine Bewertung da lassen. Ich danke euch fürs Zuhören und dass ihr hier gemeinsam mit im Gespräch gewesen seid. Ich bin Eva und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.